Herz und Zunge, der Podcast über Kommunikation mit Lena Bodenstedt und Paula Marie Berdrow.
Schön, wir stehen hier beide mit der Teetasse.
Ja, damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Herz und Zunge. Wohin bloß mit meinen Händen? In Anlehnung an letzter Folge stehe ich hier mit Knopf offen vor dem Mikrofon und habe eine Teetasse in der Hand. Paula hat ihre Teetasse gerade abgestellt. Und wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, was macht man eigentlich mit den Händen, wenn man vor einer Gruppe von Leuten steht und merkt, was mache ich eigentlich mit meinen Händen? Warum hängen die da so komisch rum? Ich muss doch irgendwas machen. Mit diesem Moment der Panik beschäftigen wir uns heute.
Ja, das ist so eine Frage, die ich schon ganz oft gestellt bekommen habe. Ich weiß nicht, ist es bei dir auch so?
Jedes Mal.
Das beschäftigt wirklich viele Leute. Und es ist auch verständlich, weil ich stehe da vorne und habe diese ganzen Augen auf mir. Und in diesem beobachtet werden ist es oft so, dass wir uns selber auch ganz stark beobachten und auf einmal sind uns die Hände halt bewusst.
Mhm. Und dann konzentriert man sich nur noch auf die Hände und denkt dann so, ich muss ja eigentlich bei meinem Thema bleiben, aber ich muss ja erst auch mit meinen Händen zurechtkommen und dann macht man irgendwas mit den Händen und ist dann von denen abgelenkt und kommt dann durcheinander vielleicht mit dem Inhalt, den man eigentlich vermitteln möchte.
Und alles fühlt sich komisch an, ne? Mhm. Egal, wo ich sie hintue, es fühlt sich immer irgendwie falsch an, weil in diesem sich selbst beobachten und beobachtet werden einfach so ein Unbehagen ist, das gar nicht unbedingt mit den Händen zu tun hat. Und da würde es, oder haben viele Leute, glaube ich, das Gefühl, es würde helfen, wenn ich eine klare Antwort hätte, wenn ich wüsste, okay, da kannst du sie hintun, da ist es richtig und stört nicht und fällt nicht auf.
Genau, und dann macht man das. Und das vermittelt auch noch Kompetenz nebenbei.
Genau, ja. Und dann kann man aufhören, darüber nachzudenken.
Genau, und ich hätte gerne eine Geste dafür oder eine Position für die Hände. Aber da müssen wir enttäuschen. Das gibt es leider nicht.
Ja, das ist ja oft so in der Kommunikation, dass man sich nicht sagen kann, das ist die eine richtige Lösung.
Sondern wir halten die Hände über dem Kopf.
Genau. Sondern es muss halt passen. Es muss zu dir als Person passen. Es muss zum Drumherum, zur Situation, zu deiner Rolle passen.
Und auch zum Inhalt.
Ja, genau.
Und das findet man nur heraus, indem man es ausprobiert.
Mhm.
Ja. Wollen wir mal ein paar Möglichkeiten durchgehen, was man überhaupt alles machen könnte?
Ja, also Händen. Ich könnte die Hände zum Beispiel in die Hosentaschen stecken.
Genau.
Wird oft verboten.
Weil?
Weil man sagt, es könnte respektlos wirken dem Publikum gegenüber, zulässig.
Mhm.
Und es wird auch gerne, also von Leuten, die sich mit Rhetorik beschäftigen, als Verstecken gedeutet. Also ich verstecke die Hände und das ist weniger offen, weniger zugewandt und wirkt eher so ein bisschen unsicher, weil warum zeige ich sie denn nicht? Habe ich was zu verbergen?
Ja.
Ja, das ist so die typische Interpretation, die man so findet. Wie siehst du das denn?
Du hast das gerade einmal vorgemacht, dass du deine Hände in die Hosentaschen gesteckt hast und du kamst mir jetzt nicht verschlossen vor, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir uns kennen.
Ja.
Ich weiß aber von mir persönlich, dass ich das auch total gerne mache.
Mhm.
Also wenn ich von einer Gruppe von Leuten stehe und was erkläre, dann habe ich meistens eine Hand von meinen beiden Händen in der Hosentasche. Die andere Hand ist frei und gestikuliert oder zeigt auf irgendwas.
Mhm.
Ich mag das aber total gerne. Und ich glaube, es gibt Leute, die dann halt schnell, so was wir vorhin auch meinten, so eine 1:1 Übersetzung für bestimmte Gesten oder Positionen oder Körperhaltung haben wollen.
Mhm.
Aber meiner Meinung nach ist es auch manchmal einfach nur so, dass ich persönlich selber das bequem finde und ich glaube auch, dass es bei anderen Leuten so ist.
Ja.
Und es gibt Leute, bei denen passt es total, dass sie die Hände in den Hosentaschen haben und es gibt wiederum Leute, zu denen passt es überhaupt nicht, weil die vielleicht viel gestikulieren müssen und dann haben die ihre Hände in den Hosentaschen versteckt und man merkt, die wollen irgendwas machen.
Genau,
ich mache gerade so eine Flügelschlagbewegung.
Ja, also die Hände wollen eigentlich raus, aber sie dürfen nicht.
Ja.
Ja, ich finde, es kommt auch sehr auf die Situation an. Also wir haben ja schon gesagt, es hat was Lässiges und das kann zur Situation passen. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass ein Lehrer vor seiner Klasse ruhig mal für einen Moment die Hände in den Hosentaschen haben kann, es fällt nicht groß weiter auf, weil es jetzt keine super formelle Situation ist. Wenn der Bundespräsident eine Ansprache hält vor laufender Kamera und die Hände in die Hosentasche steckt, wäre komisch.
Ja, muss man auch immer anders bezogen sehen.
Genau, also so dieser Eindruck von zulässig, zu respektlos, der kann schon entstehen, wenn es halt im Widerspruch zur Situation ist.
Mhm. Ja.
Aber er muss nicht entstehen. Und ich kann ja auch bewusst Konventionen brechen. Ich kann zum Beispiel, sagen wir mal, ich halte einen Vortrag in einem Business-Kontext mit lauter schick angezogenen Menschen. Es geht alles etwas formeller zu, aber ich möchte ganz bewusst meinen Vortrag lockerer gestalten. Ich will das, ich will da sozusagen mal ein bisschen Leben und frischen Wind und eine andere Lockerheit reinbringen, dann wäre das auch ein, dann könnte das durchaus passen.
Mhm. Ne? Und das Ding ist ja auch, man muss ja nicht den ganzen Vortrag in dieser einen Haltung fahren. Man kann ja zwischendurch mal für einen Absatz, den man spricht oder einen Themenpunkt, den man da hat, die Hände dahin tun und im nächsten Absatz wieder was ganz anderes machen.
Ja, das ist überhaupt so ein Ding, gerade auch bei Gestik. Alles, was sich entweder oft wiederholt oder ganz lange so bleibt, kann, also dann fällt es viel eher auf, als wenn ich mal das und mal das und mal das und mal das mache.
Mhm. In einem ruhigen Wechsel dann.
Ja, genau.
ja, was kann man denn noch machen? Also wir hatten jetzt gerade die Hände in den Hosentaschen haben. Mhm. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, Karteikarten in der Hand zu halten.
Ja, nicht mein Ding.
Persönlich oder insgesamt?
Persönlich. Also ich habe da nichts dagegen, wenn andere das machen. Ich kann mir das gut angucken, so. Wird ja auch oft gemacht, aber ich kann das selbst nicht, weil ich vergesse umzublättern.
Mhm.
Und dann bin ich in meinem Kopf oder mit dem, was ich sage, schon drei Karten weiter und schaffe es aber nicht, immer rechtzeitig umzublättern. Dann muss ich alles aus dem Kopf machen, weil die Karteikarten helfen mir nicht mehr.
Ja.
Das lenkt mich eher ab, wenn ich drauf gucke und dafür hat man sie halt nicht.
Ja, das stimmt. Aber wenn du eine Karteikarte nutzen würdest, um, also nehmen wir mal an, du bist nervös vor Vorträgen und hast das Gefühl, du musst dich an irgendwas festhalten und du kannst die Sachen gut im Kopf behalten, du musst nicht unbedingt auf die Karteikarte drauf gucken, aber du brauchst irgendwas, woran du dich festhalten kannst.
Mhm.
Dass du irgendwo zum Beispiel weißt, wohin mit den Händen. Die Hände kommen klar an die Karteikarte.
Ja. Dann würde ich empfehlen, dass wirklich nichts draufsteht, weil sonst bin ich versucht, drauf zu gucken. Und wenn das dann was ist, was gerade nichts mit dem zu tun hat, was ich sage, dann könnte es auch ablenkend sein.
Mhm.
Aber wenn es wirklich um das, einfach nur um die Position geht, dann finde ich es sogar ganz gut, weil es ein relativ kleiner Gegenstand ist, den ich auch locker mit einer Hand halten kann.
Ja, das heißt, da kann die Gestik sich selber noch öffnen. Also solange man nicht mit beiden Händen an der Karteikarte klebt und dann versucht, jegliche Gesten mit beiden Händen dann immer in die Richtung zu machen, wo man zum Beispiel hinzeigen möchte.
Ja.
Das wirkt dann auch wieder etwas versteift, würde ich sagen. Und eine Hand die Möglichkeit hat, frei zu sein.
Genau. Das hatten wir jetzt schon zweimal, ne? Also es ist immer gut, wenn die Haltung der Hände so ist, dass sie sich bewegen dürfen.
Mhm.
Sei es, dass eine Hand frei ist oder noch besser beide. Weil dann habe ich die Möglichkeit, einfach die spontanen Gesten, die beim Sprechen kommen, zuzulassen. Und das hilft mir und hilft den anderen, aber darauf kommen wir noch.
Ja. was man bei einer Karteikarte auch noch mit beachten sollte, was du schon meintest, die sollte klein sein, nicht zu groß. Wenn man zum Beispiel einen DIN A4-Zettel in der Hand hat und man ist aufgeregt und fängt vielleicht ein bisschen an zu zittern vor Aufregung, dann kommt zum einen ein Geräusch, ein ablenkendes Geräusch und man sieht es halt auch. Und ich merke dann selber, wenn ich Leute sehe, die aufgeregt sind, die dann einen wackelnden Zettel in der Hand haben, ich konzentriere mich auf diesen wackelnden Zettel und merke, oh nein, die Person ist gerade aufgeregt.
Ja.
Und wenn man das auf eine einzelne Karteikarte beschränken würde, die vielleicht aus einer dickeren Pappe oder so ist, dann fällt es nicht so doll auf.
Ja, oder wenn man gerne dieses DIN A4-Format hat, weil man da vielleicht sogar alle Stichpunkte drauf bekommt und dann nicht so viel blättern muss, dann macht es Sinn, eine feste Unterlage zu haben.
Mhm.
Also ein Klemmbrett oder eine Mappe. Auch möglichst so, dass es halt nicht zu viel ist, dass ich nicht beide Hände brauche.
Und es nicht vorm Gesicht ist oder so.
Ja, genau. Aber genau, dann kann ich halt dieses größere Format nutzen, aber ich habe nicht das Problem, dass es so wackelt.
Ja.
Oder Geräusche macht.
Ja.
Ja, was gibt's denn noch?
Was du gerade machst, die Hände in die Hüften.
Oh, das mache ich tatsächlich ganz gerne. Ja, was sagst du dazu?
Ich finde, es wirkt sehr, sehr selbstsicher. Du bist sehr präsent, weil du viel Raum einnimmst. Also, ne, die Arme sind, ihr könnt euch das vorstellen, die Hände in den Hüften, das heißt, die Arme stehen ein bisschen vom Körper ab.
Ja.
Du hast dazu noch so einen relativ, jetzt nicht komplett breitbeinigen, aber schon festen Stand. Mhm. Das wirkt sehr präsent auf mich.
Mhm.
Wenn du jetzt die ganze Zeit so stehen würdest, dann würde ich mich irgendwann eingeschüchtert fühlen, würde denken, oh Gott, was will sie von mir?
Ja, das kann ich verstehen. Und dann könnte ich halt auch keine Gesten machen, ne?
Ja.
Also das ist eher so eine Position, wo man zwischendurch mal ein Momentchen ankommen kann und wo ich dann aber auch wieder rauskomme.
Genau. Es gibt noch die Möglichkeit, die Hände ineinander zu verschränken, damit die sich selbst aneinander festhalten können.
Mhm.
Was sagst du dazu?
Kommt ein bisschen drauf an, wie.
Mhm.
Wenn ich sie locker verschränke oder locker aufeinander lege zum Beispiel.
Also ohne, dass die Finger miteinander verhakt sind.
Genau, ich kann ja auch einfach die eine in die andere legen.
Mhm.
Dann ist das erstmal eine schöne Ruheposition, finde ich. Die ist vor dem Körper.
Mhm.
Die kann ich ohne große Anstrengung auch wieder auflösen und in Gesten kommen. Einzige kleine Gefahr, die da besteht, ist, es können auch wieder Geräusche entstehen. Wenn ich ein bisschen schwungvoller gestikuliere und die aufeinander lege, entstehen immer so kleine Klatschgeräusche.
Kann man natürlich auch als, so, zum nächsten Thema, aber das ist wieder
Klatschen. Wenn es dann gerade passt.
Und was anderes.
Genau. Ja. Also das darf jeder für sich ausprobieren, ob das angenehm ist und ob diese Geräusche entstehen oder vielleicht entstehen die gar nicht, weil deine Gesten von Natur aus jetzt gar nicht so schwungvoll sind.
Mhm. Ja, da kann ich direkt was zu sagen, weil ich neulich einen Kurs gegeben habe und da waren zwei Personen, die charakterlich total unterschiedlich waren. Also eine Person war so sehr quirlig, hat sehr viel gesagt und ist immer so aus sich rausgekommen und hat unglaublich viel Gestik benutzt.
Mhm.
Und es hat total zu der Person gepasst. Und dann war da eine andere, die komplett ruhig war, die wenig gesagt hat und wenn dann sehr bedacht etwas gesagt hat. Und dann habe ich eine Übung auch zum Thema Gestik gemacht.
Mhm.
Und es waren zwei Gruppen und jeweils in den beiden Gruppen waren die gerade erwähnten Personen am Sprechen. Und ich habe dann so den Blick zur einen Seite geworfen und zur anderen. Und das war der stärkste Kontrast, den man sich vorstellen kann. Aber beides hat total gepasst, weil es halt einfach zu den Personen gestimmt hat.
Mhm.
Und wenn ich jetzt der ruhigen Person gesagt hätte, mach mal mehr Gestik, dann wäre das richtig komisch geworden. Für die Person, aber auch zum Angucken. Und andersrum genauso.
Ja, und was noch dazu kommt, wenn ich so versuche, jetzt meine Gestik zu verändern und es kommt so von außen, es stimmt nicht mit mir überein, dann muss ich halt unheimlich viel darüber nachdenken. So, weil dann ist es nichts, was sich aus mir, aus der Situation ergibt und passiert, sondern da muss ich halt ständig mich selbst dran erinnern, mach größere Gesten, mach diese Geste, mach diese andere Geste nicht.
Ja.
Das beansprucht so viel Gehirnkapazität, dass mir dann wiederum das Sprechen schwerfällt. Deswegen finde ich es wichtig, da immer erstmal mit dem zu arbeiten, was da ist, und zu gucken, dass ich, ja, dass sich das gut entfalten kann. Also zum Beispiel, wenn ich gerne Gesten mache oder wenn ich so merke, da ist von Natur aus schon eine gewisse Gestik, dann verschaffe ich der Platz. Also indem ich zum Beispiel nicht die Hände irgendwo fixiere, sondern denen das erlaube.
Zum Beispiel durch das locker aufeinanderlegen.
Ja.
Es gibt ja auch noch die Möglichkeit des imaginären Bleistifts, dass man sich einfach vorstellt, man hat einen Stift in den Händen, in beiden Händen. Und hält den einfach vorm Bauch locker fest. Oder der liegt sogar in den Händen.
Ja.
Und beide Hände sind einfach ganz locker vorm Bauch. Und das ist eine super Ausgangsposition, weil das ein Ausdruck ist, der jetzt einfach Entspanntheit ein bisschen vermittelt. Und man selber hat aber die Freiheit, sofort die Hände voneinander zu lösen.
Mhm.
Und was ich da immer auch für mich persönlich sehr hilfreich finde, wenn ich mal denke, wohin denn jetzt mit meinen Händen? Ich tue die einfach vor meinen Bauch ganz locker und denke dann nicht mehr drüber nach. Und ich weiß, wenn ich dann was sage und mich auf den Inhalt konzentriere, da kommen die Gesten von ganz alleine.
Ja.
Es gibt eine sehr berühmte, einen sehr berühmten imaginären Bleistift sozusagen, den, glaube ich, alle kennen, nämlich die Merkel-Raute.
Aha. Ja, das ist so ähnlich, ne? Ist auch eine Ruheposition vor dem Körper.
Die Hände sind nicht verschränkt, sondern locker aufeinander. Und ich habe neulich eine Arte-Doku über Merkel gesehen, wo sie auch mal retrospektiv auf ihre Kanzlerschaft geschaut hat, Kanzlerinschaft. Und dann auch gefragt wurde, wo denn eigentlich diese Raute herkommt. Und sie hat dann selber gesagt, dass sie am Anfang manchmal nicht wusste, wohin mit den Händen.
Hm.
Und sie dann diese Geste für sich gefunden hat und sich das dann etabliert hat. Und dann war es irgendwie entspannt.
Ja, das finde ich interessant, dass das so wirklich erstmal etwas war, was sie für sich entwickelt hat, weil es ihr hilft.
Mhm.
Und es ist aber ja dann wirklich ein Markenzeichen geworden. Ne?
Ja.
Also, wenn man das jetzt macht, dann denken alle sofort an Merkel.
Ja.
Das finde ich sehr spannend. Vorteil an solchen Lösungen, wo ich jetzt nicht einen konkreten Gegenstand halte, zum Beispiel einen echten Bleistift, mhm. sondern mir das nur vorstelle oder so eine ähnliche Haltung finde, ist natürlich auch ein echter Gegenstand, der kann immer auch eine Quelle für Ablenkung sein. Der kann runterfallen und laut klappern.
Das kann einen selber nervös machen.
Genau, oder vielleicht fange ich an, den Stift dann die ganze Zeit in den Händen zu drehen. Sowas kann mit einem imaginären Bleistift zum Beispiel nicht passieren. Mhm. Und auch die Merkel-Raute, da habe ich ja jetzt nicht die Vorstellung, was zu halten, aber die hat noch einen interessanten Nebeneffekt. Wir können das mal ausprobieren. Mhm. Wenn man da so die Fingerspitzen aufeinander legt und einen ganz leichten Druck aufbaut, das verstärkt die Aufrichtung im Oberkörper.
Stimmt, ja. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, finde ich auch spannend. Man macht sich gleich so ein bisschen, man wird gleich so ein bisschen größer.
Ja.
Und das ist natürlich ein super Effekt, gerade wenn man auch vor einer Öffentlichkeit steht und sicher und selbstbewusst rüberkommen will, dann ist Aufrichtung immer gut.
Ja.
Eine Position fehlt mir noch in unserer Liste. Was ist damit? Einfach die Hände neben dem Körper hängen lassen.
Ja.
Ist für viele ja, mögen viele gar nicht, also das selber zu machen, weil es sich so irgendwie...
Ich denke dann, ich muss doch irgendwas tun, ich kann die doch nicht einfach da hängen lassen.
Ja, und ich glaube, es fühlt sich auch so ein bisschen verletzlich an, weil es so offen ist. Mhm. Da ist wirklich nichts versteckt, nichts, man gibt nicht vor, irgendwas zu tun oder in der Hand zu haben, man ist einfach nur da.
Ja.
Wie findest du diese Haltung jetzt als Zuschauerin,
wenn du
es so
jetzt gerade machst?
Ja.
Ich finde es sehr, sehr offen und mir zugewandt auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, du stehst einfach da, so wie du bist.
Okay.
Und ich glaube, wenn du es jetzt die ganze Zeit durchziehen würdest und die Arme sozusagen steif runterhängen würden, das würde mich irgendwann stören oder ablenken. Oder ich würde dann denken, ist sie irgendwie fixiert oder so? Also wenn da noch Bewegung in deinem Körper ist.
Ja.
Und dann zwischendurch vielleicht mal eine oder zwei Gesten kommen, dann geht so der Unterarm nach außen.
Ja, so meine ich es auch. Also nicht die ganze Zeit, sondern als Ruheposition, die einfach zwischendurch mal kommt, wenn ich zum Beispiel eine Pause mache.
Finde ich total angenehm.
Schön. Ich mag das nämlich tatsächlich ganz gerne. Mhm. Und ich glaube, das ist... Ja, wie gesagt, viele trauen sich das nicht.
Aber du traust dich.
Nein, ich glaube, es lohnt sich, das durchaus mal auszuprobieren. Mhm. Und so am Anfang dieses, wow, das fühlt sich irgendwie ganz schön komisch an, muss ich nicht irgendwas machen, das mal auszuhalten für eine Weile. Weil das eine Haltung ist, die, wie du sagst, schon eine große Offenheit und Präsenz auch ausstrahlen kann.
Ja.
Muss man jetzt nicht machen, wenn man sich gar nicht wohl damit fühlt, aber warum nicht einfach mal testen?
Ja. Das ist die Sache, man muss es für sich selber ausprobieren, was passt zu mir. Wie gesagt, es gibt Leute, die total viel Gestik benutzen und zu denen das total passt und dann Leute, die ganz wenig Gestik benutzen und zu denen es genauso gut passt. Mhm. Da vielleicht auch einfach mal Feedback einholen, also mal FreundInnen fragen, was mache ich eigentlich viel Gestik, was für eine Gestik mache ich und wie wirkt das?
Ja.
Das kann man ja total einfach mal einholen, dieses Feedback und dann gucken, fühle ich mich damit wohl, möchte ich da irgendwas dran verändern? Ja, und im Zweifel irgendeine Form von Ruheposition für sich selber finden, wo die Hände eine gute Ausgangsposition haben, um in Bewegung zu kommen.
Ja.
Die Bewegung zulassen heißt im Prinzip, den Gedanken, die man hat und dem, was man sagt, einfach gestisch Ausdruck zu verleihen. Mhm. Das passiert automatisch. Es ist sogar so, dass die Gesten, die man beim Sprechen macht, immer ein paar Millisekunden vor dem kommen, was man verbal sagt. Mhm. Das heißt, die Gestik unterstützt total das, was wir denken, also und wie wir denken.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit meine Hände verschränkt hinterm Rücken haben würde, dann könnte ich zwar auch sprechen, aber mein Sprechen wäre irgendwo eingeschränkt und ich würde dann auf Dauer merken, dass mein Sprechdenkprozess beeinflusst ist. Dann würden vielleicht mehr Füllworte kommen. Dann müsste ich mehr nachdenken. Dann würde ich mich vielleicht zwischendurch mal verzetteln. Mhm. Und das sieht jetzt leider nur Paula, aber ich mache gerade die ganze Zeit was mit meinen Händen.
Ja.
Ich baue Dinge aufeinander auf, ich zeige in bestimmte Richtungen und das verdeutlicht mir selber, was ich sage und aber auch dem Publikum.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel einen räumliche Gegebenheiten erklären möchte, ich möchte dem Publikum irgendwie erzählen, wie ein bestimmter Raum aussieht, dann kann ich mit meinen Händen zeigen, hier sind zwei Wände, da sind zwei Wände und das hilft mir selber, weil ich mich selber orientieren kann.
Ja.
Und das Publikum weiß, es ist ein quadratischer Raum. Mhm. Und dann relational dazu sage ich, dann ist daneben noch ein Haus, das ist ungefähr so groß, dass einfach auch Relationen klar gemacht werden können.
Ja, und das ist wirklich spannend, was passiert, wenn man so jetzt einfach als Übung mal Leuten diese Möglichkeit nimmt. Mhm. Also wenn man sagt, zum Beispiel, setz dich auf deine Hände und erkläre ein Gesellschaftsspiel oder einen komplizierten Vorgang, so irgendwas, wo man normalerweise viel mit den Händen macht, mhm. und auf einmal geht das nicht mehr.
Ja, das ist eine Übung, die wir immer machen. Wir haben überlegt, wir machen sie auch jetzt.
Okay, dann verraten wir jetzt noch gar nicht viel, was da passiert,
ja,
sondern wir machen es einfach mal und gucken, ob ihr was hören könnt.
Und Paula, du machst das. Oder?
Ich mach das, okay.
Also Paula, wir stehen jetzt, das ist natürlich doof, Paula kann sich nicht auf ihre Hände setzen.
Nein, aber ich kann sie zum Beispiel hinterm Rücken verschränken.
Genau.
Darf ich denn gar nichts mit meinen Händen machen oder soll ich erst Gesten benutzen und sie dann blockieren? Ich kenne das nämlich so, dass ich erst 30 Sekunden normal spreche, mhm. dann 30 Sekunden blockiere und irgendwann dürfen sie wieder dazukommen.
Dann mach das mal, dann kann
Guckst
man den Unterschied
besser... Guckst du ein bisschen
besser.
Auf die Zeit?
Ja, Moment.
Kannst du mir irgendwie ein Signal geben? Zum ja. Beispiel 1, 2, 3 und dann und 1 ist mit und 2 ja. ist ohne und 3 ist wieder mit.
Aber wir haben jetzt gerade wieder viele Gesten benutzt, nämlich 1, 2, 3 an den Händen abgezählt. Das habt ihr nicht
Stimmt.
gesehen. ja, ich mache 1, 2, 3 mit meinen Händen, wenn...
Du darfst ja.
Hä?
1, 2, 3 machen.
Ja, meine ich ja. Ich mache dann 1, 2, 3 mit meinen Händen, wenn, ja. wenn die 30 Sekunden vorbei sind.
Ja, ist gut. Okay.
So, bist du bereit?
Oh Gott. Ja.
Und los.
Ich möchte dir erklären, wie man mit einer Siebträger-Kaffeemaschine einen Cappuccino zubereitet. Dazu brauchst du eigentlich zwei Maschinen, nämlich die Siebträgermaschine. Und daneben hast du meistens noch eine Kaffeemühle, weil du hast ja die Bohnen und ne, die müssen erstmal zu Pulver gemahlen werden. So, du nimmst aus der Siebträgermaschine den Siebträger raus. Der hat so einen Griff und vor dem Griff ist so ein kleines, ja, das Sieb, also so eine Mulde, wo das Pulver dann reinkommt. Den hältst du unter die Mühle, dann wird das Pulver da rein gemahlen und dann ist es wichtig, dass du einmal dafür sorgst, dass das Pulver schön, also eine gerade Oberfläche hat, nicht irgendwie schief. Das kannst du schütteln oder klopfen und dann wird es nochmal so mit so einem Temper, also mit so einem Metallteil so runtergedrückt, dass es richtig schön festgepackt ist. Und dann drehst du es in die Siebträgermaschine, drückst auf die entsprechende Taste, zum Beispiel für einen Espresso. Und dann nimmst du die Milch dazu. Du brauchst kalte Milch in einem kalten, sauberen Kännchen. Du drehst den Milchhahn einmal auf und wieder zu, einfach um den frei zu machen, weil da immer ein bisschen vorne was drin hängt. Machst den nochmal sauber. Tauchst den ein, sodass der gerade unterhalb der Milch ist. Dann drehst du auf. Dann wird es erstmal laut zischen und blubbern und so. Das machst du so ein paar Sekunden, bis die Milch schon so ein bisschen warm wird, sodass du sie noch angenehm anfassen kannst. Dann steckst du den weiter rein. Ist die Zeit um?
Es sind jetzt anderthalb Minuten.
Okay, oh Gott. Oh, Hilfe.
Was hast du selber gefühlt?
Es war schon, als ich dein Signal gesehen habe, dass ich jetzt keine Gesten mehr machen darf, so ein kleiner Schreck, weil ich halt gerade dabei war, irgendwas zu zeigen. Ich weiß gar nicht mehr,
was wichtig ist.
Genau, und auf einmal konnte ich nicht mehr. Mhm. Also es war schon so ein kleiner Dämpfer.
Ja.
Und dann habe ich weitergemacht und also irgendwie habe ich es geschafft, weiterzuerzählen. Es war gefühlt ein bisschen anstrengender, aber es ging.
Mhm.
Und ja, weiter... Mehr, ich hatte mehr Zeit, irgendwie noch weiter drüber nachzudenken, hatte ich dann nicht. Ich war so ein bisschen atemlos, glaube ich. So.
Ja.
So, relativ.
In dem mittleren Teil, wo du die Hände nicht benutzen durftest oder insgesamt?
Ach, insgesamt gefühlt. Was ist dir denn aufgefallen?
Ich habe natürlich jetzt mehr gesehen, als ihr hören könnt. Mhm. Ich habe gesehen, wenn Paula die Gestik benutzt hat und kann nur sagen, was das jetzt für einen Eindruck insgesamt auf mich gemacht hat. Ich weiß auf jeden Fall von mir selber, dass ich den Anfangsteil und den Endteil, wo du die Hände benutzen durftest, konnte ich die Geräte besser vor mir sehen.
Ja.
Dann wusste ich, ah, du meinst jetzt dieses Ding, was immer macht.
Okay.
Oder also bei diesem Milch aufschäumen.
Ja.
Und von dem Teil dazwischen ist mir wirklich wenig im Kopf geblieben, außer nur das, was ich halt selber gut kenne, weil ich es mal selber gemacht habe, nämlich den Kaffee in diesem Träger so reinzudrücken.
Ja, okay.
Aber das kenne ich halt selber.
Aha.
Und der Rest ist irgendwie so durchgeflogen. Und das fand ich interessant. Und okay. Ich hatte das Gefühl, dass du in dem mittleren Teil viel schneller gesprochen hast.
Mhm. Weil ich, glaube ich, einfach ein bisschen gestresst war.
Ja. Und in den Teilen am Anfang und zum Schluss hast du dir ein bisschen Zeit gelassen. Dann hast du zum Beispiel was von diesem Milchaufschäum-Ding erzählt. Und bist dann kurz stocken geblieben, hast dann gemeint, ah, ich möchte noch erläutern, wofür das da ist.
Ah, okay.
Und hast dann das noch ein bisschen erläutert und dann ist irgendwie dein Händen so gefolgt. Ah, ich bin jetzt hier bei dem Milchaufschäum-Ding. Das heißt, dann kann ich eigentlich auch noch das dazu erzählen.
Ja, vielleicht habe ich selber dann auch mehr vor mir gesehen.
Ja, vielleicht.
Das kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so sagen, aber es klingt ein bisschen so.
Ja, ich bin wirklich gespannt, ob man auch was hören konnte. Also ich habe auf jeden Fall was gesehen und gehört. Ja. Aber ihr könnt ja vielleicht auch mal uns schreiben bei Instagram oder so oder uns irgendwie mitteilen, ob ihr da auch einen Unterschied gemerkt habt.
Ja, das wäre mal spannend.
Ja.
Ich habe das ja auch schon oft mit KursteilnehmerInnen gemacht und das fand ich auch immer sehr spannend, weil es gab selten Leute, für die es gar keinen Unterschied gemacht hat. Mhm. Ab und zu gab es die, das waren meistens Leute, die generell eher wenig mit Gestik arbeiten und denen hat das dann einfach nicht so gefehlt.
Ja.
Es war aber auch oft so, dass Leuten das wirklich ganz schwer fiel, ohne Gestik zu sprechen. Die fühlten sich richtig aufgehalten, die sind ins Stocken gekommen und fanden es viel schwieriger, weiterzusprechen.
Ja.
Und was man auch oft gesehen hat, ist, dass Leute...
Ich ahne, was kommt.
dass Leute zwar nicht mehr die Hände benutzt haben, ging ja nicht, aber dass andere Körperteile, zum Beispiel der Kopf...
Mit der Nase.
Genau.
Mit der Nase im Rücken gezeigt.
Genau, dann so die Bewegungen machen, die sonst die Hände machen würden.
Und oder mit den Füßen. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Echt? Ja. Das habe ich noch nicht gehabt. Spannend. So, also da ist offensichtlich ein Bedürfnis im Körper, die das, was gerade gesagt wird, irgendwie zu unterstützen und zu illustrieren. Mhm. Und wenn die Hände das nicht machen können, dann übernimmt das irgendjemand anders. Und wenn es die Nase ist oder der große Zeh.
Ja.
Und das finde ich auch nochmal spannend, weil das so zeigt, dass Körper und Sprechen oder Denken in dem Moment, weil das läuft ja, das hängt ja zusammen, nicht komplett voneinander getrennt sind, sondern im Sprechdenkprozess, also das ist der Prozess im Grunde der Sprachproduktion vom Gedanken zum wirklich ausgesprochenen Satz, der verläuft halt nicht so, wie man vielleicht denken würde, dass man erst den Gedanken im Kopf ausformuliert und dann sagt.
Dann hat man einen fertigen Satz und der wird dann ausgesprochen.
Genau, sondern ich habe eine grobe Idee, dann kommt eine Geste und dann kommt erst das Ausformulieren in Worte.
Mhm. Man hat so eine Zielidee, wo man hin möchte.
Ja.
Und der Rest passiert dann währenddessen.
Genau.
Ich merke das bei mir häufiger und ihr habt es bestimmt auch schon mal gemerkt, wenn ihr irgendwas erzählt, irgendwie vielleicht auch FreundInnen und das ist eine ganz spannende Geschichte und ihr habt dann so diese Zielidee und fangt dann an, das zu erzählen.
Mhm.
Und dann merkt ihr, der Satzbau, den ich mir am Anfang vielleicht überlegt hatte, der kommt nicht mal hin. Und man kriegt es aber ja trotzdem meistens hin, den Satz irgendwie grammatikalisch halbwegs korrekt zu Ende zu bringen.
Ja.
Das ist dieses Sprechdenken.
Genau. Und wenn eben dieses Element Geste fehlt, dann ist das wie ein Hindernis und das Gehirn muss dann in dem Moment einen anderen Weg finden.
Ja.
Also das ist wie, als wenn ein Stein auf dem Weg liegen würde und du musst drumherum über die Wiese kraxeln.
Ja, weil einfach diese Gestik hilft dabei, diesen Denkprozess und den Sprechdenkprozess zu unterstützen.
Ja, genau.
Ja.
Jetzt ging es ja bisher viel darum, die Gestik, die sowieso schon da ist, die man so ganz automatisch macht, erstmal zuzulassen. Also gar nicht zu viel nachdenken über Gestik, sondern einfach loslegen und dafür sorgen, dass meine Hände frei sind und das, was ich sage, unterstützen können.
Ja.
Jetzt gibt es allerdings einen Bereich, eine Art von Gesten, die auch manchmal einfach unbewusst passieren und die aber nicht so hilfreich sind, weil sie nämlich nicht den Inhalt unterstützen. Sie haben nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern eher mit meiner Stimmung oder meiner Verfassung in dem Moment.
Aufregung zum Beispiel.
Genau. Und das sind so Gesten, die sich auf den eigenen Körper beziehen. Also zum Beispiel immer wieder die Haare hinters Ohr streichen.
Oder mit hier so einer Strähne rumspielen.
Genau. Oder hier so an meiner Jacke zupfen. Ich habe jetzt gerade keine. Aber
oder Ärmel immer nach oben schieben.
Oder die Hände ineinander legen und dann immer den Ring hin und her drehen. Seit ich einen Ring trage, mache ich das auch manchmal. Diese Gesten werden als Ableitungsgesten bezeichnet. Also das ist ja im Grunde ein bildhafter Ausdruck, weil da ist eine Spannung im Körper, eine Energie und die kann nicht so richtig abgebaut werden, weil ich stehe relativ ruhig, ich spreche und diese Energie, die will eigentlich, dass ich losrenne oder so. Das kann ich aber nicht machen. Und deshalb sucht die sich so ihren Weg aus dem Körper raus und das ist dann eben oft in Form von solchen kleinen Gesten, die, weil sie nichts mit dem Inhalt zu tun haben, wenn es sehr viele sind, das Publikum ablenken können, weil die hören mir dann nicht mehr zu, sondern fangen irgendwann an zu zählen, wie oft streicht sie jetzt das Haar hinter die Ohren. Genau, also da gilt es so ein bisschen, eine Sensibilität zu entwickeln und wahrzunehmen, wenn ich solche Gesten mache, die wirklich sich nicht auf den Inhalt, sondern eher auf mich beziehen.
Genau, das ist nämlich der erste Schritt, erstmal realisieren, dass man das überhaupt macht.
Genau.
Weil wenn ich das nicht weiß, dann kann ich es auch nicht ändern.
Ja.
Und dann einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ich bin anscheinend so eine Kandidatin, die häufig, also ich weiß nicht was, ich glaube, ich kratze mich manchmal am Kopf oder so.
Mhm.
Müsste ich mal wieder überprüfen lassen, was ich denn eigentlich mache. Auf jeden Fall erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was tue ich eigentlich? Und um dann im nächsten Schritt mich selber darauf aufmerksam zu machen. Also dann irgendwann selber zu merken, ich tue das gerade. Und irgendwann, ich habe gerade den Drang, das zu tun.
Mhm.
Und dann irgendwo einen anderen Weg zu finden, die Hand vielleicht nicht mit der Strähne hinters Ohr zu packen.
Ja, genau. Ein anderer Weg kann zum Beispiel sein, für einen Moment wieder meine Ruhehaltung einnehmen.
Mhm.
Also Hand weg vom Ohr. Und was immer meine Ruhehaltung ist, vielleicht lege ich die Hände aufeinander. Und gerne auch dann einmal durchatmen, eine kurze Pause machen.
Ausatmen.
Genau, um aus diesem Unruhemodus wieder rauszukommen und wieder eine Erdung und eine Ruhe reinzukriegen.
Mhm. Genau. Man kann als Ausgangsposition auch immer, also ich benutze wirklich häufig diesen imaginären Bleistift, weil es so ein sehr bildhaftes Bild ist.
Ja.
Aber irgendwas, was wir vorhin schon hatten mit ruhiger Ausgangsposition, offen vorm Körper, was den Händen ermöglicht, ja dann trotzdem noch die Gestik zuzulassen.
Ja.
Und wenn man dann wieder merkt, die Hand wandert wieder hinters Ohr, dann das einfach nur wahrnehmen, nicht bewerten, sondern einfach nur, ich mache das gerade, versuchen, die Hand wieder zurück vor den Körper zu bringen,
genau.
Um sich, sich und die Hände wieder auf den Inhalt fokussieren zu können.
Genau, und das kann einfach auch mal sein. Also das ist jetzt nichts Schlimmes, wenn man solche Ableitungsgesten macht.
Überhaupt nicht. Ist ja auch normal, ist auch menschlich.
Genau, es ist menschlich, dass man in bestimmten Situationen angespannt oder vielleicht auch ein bisschen aufgeregt ist. Und ja, wie gesagt, der Körper sucht sich seinen Weg. Der muss irgendwo hin mit dieser Energie. Tatsächlich ist es auch manchmal so, das habe ich selber schon erlebt, dass der Körper sich so immer wieder mal einen neuen Weg sucht. Also ich habe zum Beispiel irgendwann, nachdem ich andere Ableitungsgesten mir erfolgreich abtrainiert hatte, habe ich gemerkt, wenn ich eine offene Jacke anhabe, deswegen hatte ich das auch eben als Beispiel, dann zupfe ich die so nach vorne. Erste Maßnahme ist dann erstmal, wenn ich so ein Seminar gebe oder vor anderen spreche, keine offenen Strickjacken anziehen oder Blazer oder sowas, sondern irgendwas, wo man nicht anfassen kann.
Ja.
Oder auch die Haare zusammennehmen. Weil wenn die offen sind, fange ich manchmal an, im Gespräch die so nach hinten zu machen, als würde ich einen Zopf machen, habe aber keinen Haargummi, lasse sie wieder fallen, mache das eine Minute später wieder.
Ah, interessant.
Also manchmal sind es auch so pragmatische Sachen wie, was ziehe ich an, wie mache ich meine Haare, damit es nicht so dazu einlädt.
Mhm. Muss man sich selber kennen.
Genau. Und sich selber beobachten eben. Und das ist dann der nächste Schritt, wie du schon sagtest, wenn es mir auffällt, ich mache das wieder. Okay, Ausgangsposition, einmal durchatmen, weiter.
Mhm.
Eigentlich sind wir damit wieder beim Ausgangspunkt und haben den Kreis geschlossen, weil wir wieder bei den Ruhepositionen sind.
Ja, das stimmt. Wir wollten zum Schluss trotzdem noch mal auf ein paar Sachen aufmerksam machen, weil es so bestimmte Gestikmythen gibt, oder diese 1-zu-1-Übersetzung nochmal. So ganz klassisch ist es, vor allem im Bereich Bewerbungsgespräche, dass man dann nicht die Arme voreinander verschränken sollte.
Ah,
und was ist, wenn man das eine Bein über das andere schlägt, weil das dann bedeutet, dass man sich von der Person abwendet, die halt auf der Seite sitzt, von der man das Bein wegbewegt. Was ist denn so deine Meinung zu solchen 1-zu-1-Übersetzungen?
Also, meiner Meinung nach sind das Mythen, weil es bei Körpersprache nicht diese eindeutigen Bedeutungsverbindungen gibt. Also eben anders als in der Sprache, wo ich sagen kann, das Wort Tisch hat eine bestimmte Bedeutung. Das
nämlich
meint in unserer
so eine Platte
Sprache
mit vier Beinen.
Genau, das meint immer einen Tisch.
Mhm.
Selbst da gibt es ja noch in der Sprache viele Auslegungsmöglichkeiten und Potenzial für Missverständnisse. Aber es gibt schon mal einen grundlegenden Zusammenhang zwischen Zeichen und Bedeutung, der festgelegt ist durch Konvention. Das haben wir bei Körpersprache nicht.
Und das heißt, eigentlich ist der Begriff Körpersprache auch nicht so richtig, ne?
Nee, genau. Den haben wir jetzt benutzt, weil es so der übliche Begriff ist. Es gibt noch einen alternativen Begriff, der wäre Körperausdruck.
Mhm.
Und der trifft es eigentlich besser, denn In dem, was mein Körper macht, drücken sich innere Vorgänge aus, aber die sind eben nicht in so einem konventionellen Rahmen von Zeichen und Bedeutung, sondern die passieren. Das sind im Grunde Indizien für etwas, was in mir passiert, die dann von anderen interpretiert werden.
Genau, also wenn ich zum Beispiel die Hände oder die Arme voreinander verschränke, so vor der Brust, das mache ich tatsächlich sehr gerne,
ja.
dann bedeutet das für mich persönlich, ich habe da einfach eine bequeme Position. Ich fühle mich wohl, ich mag das einfach, wenn die Arme da so irgendwie liegen.
Ja.
Andere Personen könnten dann aber interpretieren, die ist abgeneigt, die ist gerade in einer provokanten Meinung oder in einer provokanten
Haltung.
Ja, in einer provokanten Haltung.
Ja, weil alles, was wir machen, wird natürlich von anderen interpretiert.
Mhm.
So, wir sind den ganzen Tag damit beschäftigt, das, was um uns herum passiert, einzuordnen und zu deuten. Davon, da können wir nicht von los und das machen wir auch bei anderen Menschen.
Ja.
Und deshalb kann es natürlich sein, dass etwas, was ich mache, anders interpretiert wird, als ich das gemeint habe. Das ist in der Kommunikation normal, würde ich mal sagen.
Deswegen gibt es uns ja.
Genau. Und ich finde das wichtig, dass man da so ein Bewusstsein für hat, dass, dass es immer nur Indizien sind und immer nur Interpretationen und dass halt letztlich auch was anderes dahinter stecken kann. Aber dass das, was ich mache, auch immer irgendwie auf andere wirkt.
Mhm.
Und deshalb, wenn ich die Hände, die Arme vor dem Körper verschränke, dann heißt das nicht automatisch, dass ich jemandem ablehnend gegenüberstehe oder dass ich keine Lust habe. Ich muss mir aber bewusst sein, es kann so interpretiert werden.
Mhm.
Das heißt, wenn es sehr drauf ankommt, zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch, dann würde ich es nicht machen. Zumal ja auch diese Mythen, obwohl sie nicht wahr sind, eine Wirkung haben. Das heißt, es kann sein, dass der Personaler auf der anderen Seite genau diesen Mythos im Kopf hat. Und wenn ich die Arme verschränke, dann interpretiert der das auf dieser Grundlage und sagt, nee, die hat ja keinen Bock, die strengt sich überhaupt nicht an, die wollen wir schon mal gar nicht.
Ja, genau.
So. Also es ist so ein bisschen schwierig, weil man kann sie stimmen nicht, aber sie haben trotzdem eine Wirkung und in bestimmten Situationen macht es halt Sinn, sie so im Hinterkopf zu haben.
Ja, was du meinst, so unter dem einen Aspekt, andere könnten das interpretieren, aber auch für einen selber, wenn man merkt, die andere Person macht das jetzt, mag die mich nicht mehr oder wendet die sich gerade von mir ab. Es muss das nicht bedeuten. Vielleicht ist das für die Person auch gerade einfach eine entspannte Haltung und Position.
Genau. Und es kommt auch da, finde ich, wieder auf die Situation an und auf das, was ich sonst noch mache. Wenn ich zum Beispiel die Hände vor dem Körper verschränke und dich aber total interessiert angucke, dann ist das was anderes, als wenn ich so in die Ecke gucke und vielleicht auch nur auf einem Bein stehe und gar keine Körperspannung habe.
Ja. Also es hängt alles zusammen. Und Körperausdruck, Körpersprache, auf jeden Fall ein sehr weites Feld. Und ihr könnt ja euch selber mal beobachten, ihr könnt die Menschen um euch herum beobachten und schauen, was ihr da für Erkenntnisse zieht. Und ob ihr vielleicht immer die Hand hinter den Ohren habt, um eine Haarsträhne dort zu platzieren.
Genau. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche spannenden Entdeckungen macht. Und
Entschuldigung.
Ja, zack, zack.
Oder auch, wenn ihr Themen habt, die ihr mal besprochen haben wollt, wenn ihr irgendwie mal das Gefühl habt, da habe ich mir jetzt schon länger Gedanken drüber gemacht oder da hatte ich mal so eine Situation, da ist das und das passiert und ich weiß nicht, warum das passiert ist.
Mhm.
Irgendwas, was mit Kommunikation zu tun hat, gerne. Dann schickt uns das auch und dann gucken wir, ob wir das irgendwie einbinden können.
Ja, sehr gerne.
Bis dahin wünschen wir euch noch eine gute Zeit und gute Gespräche. Wir hören uns wieder in einem Monat mit der nächsten Folge. Worum geht es da?
Da geht es um das Thema, wie man mit Kritik umgeht.
Ein sehr angenehmes Thema. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, ich auch.
Ja, macht's gut.
Tschüss.